Und damit wünsche ich all unseren netten Zuhörern hier ein herzliches Willkommen bei Keep It Grün heute zu einer ganz brandneuen Folge an diesem schönen Freitagmorgen. Ich hoffe doch, ihr hört sie alle am allerersten Tag. Ich bin natürlich nicht alleine hier, denn meine Fachkompetenz würde hier bei weitem nicht ausreichen. Deshalb ist wie immer der Nils mit dabei. Hallo Nils.
Hallo.
Und heute haben wir wieder etwas zum Thema Permakultur. Ein Thema, was euch offenbar viel interessiert, aber auch uns sehr am Herzen liegt. Aber dazu kommen wir erst später. Was heißt später? Dazu kommen wir gleich. Also sind wir doch schon schnell, denke ich. Vorher ganz kurz die Ansage, das ist der erste Teil. Also wir reden darüber heute, wie man eine Permakultur richtig plant. Das heißt, wenn man anfangen möchte, wie plane ich das? Und das haben wir in zwei Schritte aufgeteilt. Heute ein bisschen der theoretische Teil und was man so beachten muss. Im nächsten Teil wird es dann praktischer und wir reden darüber, wie man es umsetzt, wo man Geld sparen kann, was kostet sowas, wie macht man es. Ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen der spannendere Teil, aber der praxisnähere Teil. Und bevor wir aber mit diesem Thema anfangen, erstmal wieder die Frage, Nils, du hast keine Frage bekommen. Ich bin ja für die ganzen offiziellen Seiten zuständig, deshalb nur, wenn irgendwas privat an dich rangetragen wurde. Frage?
Nichts zu unserem Podcast.
Ah, aber andere Fragen offenbar. Vielleicht kommt das ja später noch. Ansonsten hätte ich eine Frage. Ich habe eine bekommen. Und zwar haben wir in der letzten Folge über Terra Preta geredet. Diese Erde, in der auch viel Pflanzenkohle drin ist. Und da hat uns eine Frage erreicht, nämlich ob das Prinzip das ähnlich ist wie bei einer Brandrodung. Ne? Bei einer Brandrodung brennt man ja auch einen Wald oder eine Fläche nieder, eine Steppe. Und dann entsteht ja auch Holzkohle zum Teil oder Kohle. Und die Frage war jetzt, ob das vom Prinzip vergleichbar ist, nur halt ein bisschen schädlicher. Jetzt muss ich sagen, zumindest für mich, ich kenne mich mit Brandroden nicht so aus, ist ja in Europa oder zumindest in Deutschland nicht so ein Ding, sondern eher in Südamerika, auf der Südhalbkugel, würde ich jetzt mal sagen. Und deshalb kann ich da nicht so viel direktes Wissen zu beitragen, aber ich würde mal, mir fallen spontan sehr viele negative Punkte dazu ein. Wie sieht's bei dir aus, Nils? Wie ist deine Brandrodungsexpertise? Oder soll ich direkt mal anfangen mit meinem Wissen?
Ist ähnlich dürftig wie bei dir. Also genau, Südamerika habe ich das vor allem im Kopf. Und ich habe im Kopf, dass das früher von Historia, dass es früher von den indigenen Völkern gemacht wurde. Und da hieß es wohl, dass es wohl ganz okay funktioniert hat. Aber heutzutage geht das nicht mehr, weil du das auf weil du dafür viel zu viel Land brauchst.
Mhm. Ja. Was ich gehört habe, ist, dass es zum Teil genutzt wird, um aus Urwald Agrarfläche zu machen. Und da kann man natürlich sagen, okay, selbst wenn der Boden danach ein bisschen besser ist, das kann halt nicht positiv sein. Außerdem natürlich, klar, wenn ich was abbrenne, so aktiv, da gehen natürlich nicht nur die Pflanzen bei drauf, sondern halt auch viele Lebewesen, also Tiere. Und das kann dann natürlich nicht so vorteilhaft sein, würde ich sagen. Mhm. Wie das jetzt mit der Pflanzenkohle ist, weil es ja eher, also es wird ja nicht aktiv unter Sauerstoffausschluss verbrannt. Natürlich entsteht auch Kohle bei, aber die ist danach ja nicht mit Nährstoffen gesättigt. Deshalb vielleicht langfristig positiv oder eher kurzfristig. Hast du da Infos zu?
Wenn ich mich richtig an mein Abi erinnere, da hatten wir das mal durchgesprochen, da hieß es, dass es so ungefähr alle 4 Jahre, habe ich im Kopf, musste man sich ein neues Stück Land nehmen, weil am Anfang, die ersten 2 Jahre, hast du sehr hohe Ernteeinnahmen, weil also bei der Brandrodung wird ja das alles, es wird verbrannt, es wird vollkommen verbrannt, das heißt, du hast vor allem Asche dort. Ne? Du hast halt einen fruchtbaren Boden vorher dort gehabt, der ist jetzt mit Asche und die Nährstoffe, die jetzt nicht weggeflogen sind, sind auch noch da. Und das heißt, du hast am Anfang, hast du sehr gute Erträge und das flacht dann ab und nach 4 Jahren musst du normalerweise ein neues Stück Brand roden, wo du dann wieder deine Wirtschaft machen kannst. Und dieses Stück, was gebrandrodet wurde, was jetzt keinen Ertrag mehr bringt oder sehr geringen Ertrag nur noch bringt, dieses Stück sollst du dann für, ich glaube, so 20 Jahre oder sowas liegen lassen, damit dort wieder neuer Wald entsteht, also dass da wieder was Neues wächst, Natur erwächst. Und das ist auch der Grund, warum das heute nicht mehr genutzt werden kann, weil man, also sonst würde man halt die ganzen Regenwälder abholzen und dann, oder abbrennen und in 5 Jahren müsste man dann gucken, okay, kommen die jetzt von alleine wieder? Ist ja nicht nachhaltig.
Okay, also das klingt doch schon sehr aufschlussreich, muss ich sagen. Und ich würde dann sagen, Terra Preta, der Vergleich hinkt ein bisschen und es ist doch dann nochmal was ganz anderes. Okay, aber wir wollen uns nicht so viel mit Brandrodung aufhalten, sondern zu einem sehr viel für mich interessanteren Thema kommen, nämlich der Permakultur. Und wir haben Großes zu verkündigen. Verkünden heißt es wahrscheinlich, ne? Nicht verkündigen.
Ja.
Und zwar haben wir unser erstes YouTube-Video fertiggestellt. Also, wenn ihr uns mal aktiv sehen wollt, oder zumindest den Nils im ersten jetzt, dann schaut gerne bei YouTube vorbei. Auch da heißen wir Keep It Grün. Ich werde es in den Shownotes verlinken. Jetzt aber der Nachteil für alle, die unsere treuen Hörer, die das direkt am ersten Tag hören, den Podcast, der ja Freitag veröffentlicht wird. Ihr könnt das Video leider noch nicht sehen, weil es erst am Wochenende kommt. Also, die uns hier die Treue halten, die haben dann doch einen kleinen Nachteil, weil sie dann noch ein bisschen auf unser Video warten müssen. Aber ich denke, das
sehnsüchtig warten sie die ganze Woche, bis dann endlich am Freitagmorgen die neue Folge kommt.
Genau, und dann können sie nicht mal direkt das angeteaste Video gucken. Nein, also da geht es auch darum, wie man Permakultur planen kann und das Ganze an einem speziellen Beispiel. Und ich würde sagen, wir steigen auch direkt in das Thema Permakultur planen an. Nils, wir haben ja sogar einen konkreten Fall und ich finde die Story dazu ganz cool, denn die Permakulturfläche ist quasi der Hinterhofgarten deines Kindheitshauses. Und ja, ich fand die Story spannend, wie du an diesen Plan gekommen bist. Kannst du mal erzählen, wann du angefangen hast, für diesen Ort eine Permakultur zu planen, für diesen Garten?
Ja, da gehen wir wieder ein bisschen weiter zurück. Und zwar, es war nach dem Abi, habe ich ja schon mal angeteased, dass ich in Neuseeland und Australien war. Und dort habe ich auch zum ersten Mal von Permakultur gehört, habe auf ein paar verschiedenen Permakulturprojekten gearbeitet. Und dann war ich in einem relativ großen Projekt, wo auch viele Freiwillige gearbeitet haben und sowas. Und wo viele der Prinzipien gezeigt wurden. Für mich stand fest, okay, in den nächsten Monaten geht's zurück nach Deutschland. Und ich wollte sowas unbedingt zu Hause machen. Und dann habe ich einfach gedacht, ja gut, ich kenne ja unseren Garten, der war bis dahin immer relativ verwahrlost gewesen. Und dann habe ich angefangen, da einfach mal zu zeichnen, habe mir eine Karte genommen und meine Gedanken gemacht. Und genau, der Plan, der jetzt, den wir, oder das Beispiel, das wir zur Erklärung von einem Permakulturdesign heute nutzen und auch der in dem Video benutzt wurde, basiert genau auf denselben Grundsätzen, die ich damals erarbeitet habe.
Sehr spannend. Ich muss, wenn ich mich richtig erinnere, du hast mir sogar ein Bild von dieser allerersten Planung geschickt mal, ja, die du da in Neuseeland, Australien angefertigt hast. Und das ist doch schon richtig spannend. Also da steckt richtig Grips hinter dieser Planung. Und wir dachten, wie du ja auch schon gesagt hast, eine Permakultur ist so ein Anpackthema. Wenn man sich dazu informiert, dann liest man alles durch, was man findet, und dann will man das unbedingt auch selber irgendwo machen. Und viele überlegen sich dann, ja, wie fange ich denn überhaupt an? Und als allererstes steht natürlich die Planung da, denn bei einer Permakultur, das sieht zwar immer ein bisschen wüst aus manchmal, aber das hat natürlich alles seinen Sinn, und deshalb ist es sehr wichtig, da genau zu planen. Und wir versuchen das auch, dein Beispiel, ne, von diesem Garten immer wieder aufzugreifen, um irgendwie so, ne, so was Greifbares zu haben. Und wenn ihr das ist natürlich ein bisschen schwer im Podcast ohne Bilder zu erklären, deshalb schaut euch gerne das Video dazu an, kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Der Nils hat ja viel, viel Zeit reingesteckt, und dann könnt ihr da auch die Bilder zu sehen.
Ja, der Franz hat da auch viel Zeit reingesteckt, er ist nämlich dafür zuständig, das Ganze zu schneiden und zusammenzukleben und in ein brauchbares Format zu packen.
Genau, aber das ist ja nicht die Arbeit, die Leute sehen wollen, sondern wie sie ihre Permakultur richtig planen können. Das ist ja auch sowas, manchmal habe ich das Gefühl, man interessiert sich dann dafür, dann plant man es und nach dem Planen hört es aber auf, oder? Also wenn man sieht, okay, jetzt müsste ich hier den ganzen Garten umwälzen. Kennst du das auch, dass es so, das Planen funktioniert noch, aber danach hört es auf? Woran ist es bei dir gescheitert?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, oft sehe ich genau das Gegenteil, dass Leute dann sagen, boah, ich habe hier einen Garten und ich würde gerne, die hören dann irgendwas von, ach guck mal, eine Kräuterspirale oder hier kann man so einen Wurmkomposter machen, und dann wollen sie das genau machen, nur dieses eine Teil. Und dann kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Es kommt ja darauf an, in der Permakultur zu versuchen, möglichst viele Aspekte miteinander zu verknüpfen, dass sie Wechselwirkungen haben zueinander. Und das geht dann oft verloren. Bei mir, du hast schon richtig angeteasert, ich habe es auch nicht verwirklicht. ja, als ich dann wieder hier war, hat sich schon einiges im Garten getan und dann war die Permakulturplanung nicht mehr im Vordergrund. Das wurde dann eher ein Wohlfühlgarten, wo dann natürlich auch Gemüse angebaut wurde ein bisschen, aber vor allem halt das Wohlfühlen im Fokus stand, was für mich bei der Permakultur weniger ein wichtiges Kriterium war.
Du willst ja eher einen Ertrag rausziehen.
Genau, das wäre jetzt, also
der praktische Nutzen.
Hätte jetzt zu Urban Gardening gezählt und da wäre auf jeden Fall der Fokus Nahrungsmittelproduktion.
Vielleicht noch ganz kurz, wenn wir auf dein Beispiel jetzt angesprochen haben, ist keine klassische Permakultur, weil, wie du gesagt hast, Urban Gardening hat man meistens nur zwei Zonen, zu den Zonen kommen wir sicher auch nachher nochmal, und es ist nicht so, dass es irgendwann in die Wildnis übergeht. Also es ist nicht, es ist auch, Permakultur ist ja nicht definiert, aber es ist nicht dieses, was man sich vielleicht jetzt im ersten Augenblick direkt unter einer Permakultur vorstellt, die irgendwie direkt in der Natur liegt oder so, sondern, aber natürlich auch ein sehr spannendes Thema. Also aber ich würde, ja.
Ganz kurz noch, weil ich habe es gerade vor mir liegen, ich habe nochmal in das Permaculture Designers Manual reingeschaut von Bill Mollison. Und da fand ich, da hat er auch nochmal Permakultur selbst definiert und für die Hörer, die jetzt erst eingestiegen sind und die anderen Folgen vielleicht noch nicht gehört haben. Also Permakultur ist ein System, wo man, also es ist ein Designsystem, wo man versucht, landwirtschaftliche Erträge zu erwirtschaften und das in einem geschlossenen Kreislauf, wo möglichst viele Synergien ausgenutzt werden und man möglichst wenig von außen reinbringen kann. Dass man im Grunde sagen kann, okay, alles, was für diesen Garten gebraucht wird, wird in diesem Garten auch selbst produziert. Und alles, was dort produziert wird, wird irgendwo anders wieder gebraucht. So ganz perfekt kann man das natürlich nie hinbekommen, aber das ist die Vorstellung, an der wir uns annähern. Und da versucht man im Grunde mit der Natur zu arbeiten und nicht gegen die Natur zu arbeiten.
Genau, wenn das interessiert, unsere Folgenummer, weißt du noch, welches war? 2, 3, relativ am Anfang?
Ja.
3 war, glaube ich, mit der
Flutfolge. Ja. 3 könnte es sein.
3 könnte es sein.
War das nicht die erste mit dem guten Mikro?
Nee, die erste war Pflanzenkohle.
Nee, die erste mit dem guten Mikro, meine ich.
Ach, die erste mit dem guten Mikro. Ja, Entschuldigung. Ich dachte, das wäre so das gute Mikro in Anführungszeichen. genau, das war die erste, wo es hörenswert ist dann. Ja. Genau, also, aber ich würde sagen, wir steigen mal ein in die Planung einer Permakultur. Und ganz am Anfang steht natürlich, wenn ich eine Permakultur haben will, brauche ich natürlich eine Fläche, auf der ich diese Permakultur auch umsetzen kann. Ich denke, in den meisten Fällen ist es so, dass man wahrscheinlich schon ein Grundstück hat, was groß genug ist, wo man einen Garten hat oder so, den man umbauen will und nicht, dass man irgendwo sitzt und sagt, okay, ich suche jetzt ein Stück Land, woraus ich eine Permakultur machen will. Mhm. Gibt's bestimmt auch, aber ich denke, es ist eher dieses, okay, ich habe hier viel Platz, ich will eine Permakultur drauf bauen, dann kann man diesen Punkt natürlich überspringen, weil dann kann man es sich ja nicht aussuchen.
Muss man gucken, ne, was man jetzt da machen kann, was man da zur Verfügung hat. Was auch eigentlich so auch einer der großen positiven Aspekte der Permakultur ist, dass man eben sich genau auf die eigene Lage anpassen kann. Wenn man es sich aussuchen kann, also wenn man sich jetzt ein Stück Land sucht, kommt natürlich drauf an, ne, was für eine Klimazone man möchte und sowas. Da würde ich aber den Tipp geben, zu versuchen, möglichst viele verschiedene Aspekte, also Features mit reinzunehmen. Das vielleicht aus deiner Wasserquelle, Gefälle mit dabei zu haben. Vielleicht ist schon irgendwo ein Stück Wald oder sowas mit bei. Ich glaube, dann kann man da auch richtig viele Synergien rausholen.
Immer noch Wasser, obwohl du jetzt das ganze erste Geschoss, Erdgeschoss unter Wasser hattest.
Wasser ist wichtig, ja, ja.
Ja, ich denke das auch. Aber was ich dich in dem Zusammenhang fragen würde, denkst du, man kann aus jeder Fläche eine Permakultur machen, weil die Permakultur orientiert sich ja an der Natur. Und wenn man nicht gerade das Ganze irgendwie zu betoniert hat, also vom Menschen Einfluss hat, dann ist die Natur ja überall. Also denkst du, man könnte aus jeder Fläche eine Permakultur machen?
Ja, ich finde es ein bisschen schwierig, das so einzugrenzen, weil Permakultur für mich ist eher so eine Art der Philosophie. Also wie designe ich, wie bewirtschafte ich dieses Stück Land? Und damit kann man halt auch jedes Stück Land irgendwie mit Permakulturprinzipien überziehen und dann kann man das praktisch, wenn man so nennen möchte, zu einer Permakultur machen, würde ich sagen, ja.
Ja, hätte ich auch gesagt. Ist natürlich immer schwer, hier so einem Wissenschaftler eine absolute Antwort zu entlocken.
Ja.
Aber ich denke auch, dass man, klar, der Ertrag oder so, der ist dann natürlich eingegrenzt oder was man anbauen kann. Aber ich denke, man kann schon aus jeder Fläche eine machen.
Und ich habe es ja eben gesagt, ne, dass man ein geschlossenes System hat, gerade in kleineren Gebieten oder ne, wenn man an sehr extreme Bedingungen hat, dann muss man schon mal sagen, okay, hier muss ich Einschnitte machen und sagen, okay, diese oder diese Substanz, die bringe ich in das System mit ein von außen.
Dann hätte ich direkt eine Anschlussfrage. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin vielleicht schon wie bei dir, ne? Ich wohne da und ich habe einen großen Garten und möchte eine Permakultur draus machen. Beziehe ich dann wirklich alles in die Permakultur ein, also mein ganzes Grundstück, oder sage ich, dieser kleine Abschnitt, das ist eine Permakultur und der Rest ist mein normales Zuhause? Oder ist es, geht beides?
Ja, ich würde am liebsten sagen, ja, du solltest alles mit reinnehmen. Weil dann, ne, ich habe es eben schon mal gesagt, dann kann man halt die meisten unterstützenden Effekte auch übernehmen. Man kann dann ja auch gucken, also man kann sich das ja so ein bisschen designen, wie man das möchte. Wenn man jetzt sagt, boah, ich möchte aber unbedingt, ich weiß nicht, zwei Plätze haben, wo nichts wächst, damit ich da einen Tisch hinstellen kann, wo ich mit Freunden grillen kann, das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, dann macht man das so. Ne? Man kann sich das ja so designen, dass man sich dort auch wohlfühlt, ist ja auch ganz wichtig.
Ja, genau. Hätte ich auch so gesagt, man kann, aber wenn man, ich denke, wenn man einmal dran ist, dann versucht man auch irgendwie alles mit einzubeziehen und diese Fläche dann auch so gut es geht auszunutzen. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben vielleicht, oder warte, was ich vielleicht noch sagen wollte, wenn man eine Fläche sucht, du hast ja schon gesagt, möglichst alles mit drin, ne? Wald, Wasser, was auch immer. Man hat natürlich auch, wenn wir nachher, wir kommen ja später noch zu den Pflanzen, es gibt natürlich Pflanzen, die sehr lange brauchen zu wachsen. Das heißt, wenn man große Bäume haben will, dann ist es natürlich immer von Vorteil, wenn die schon da sind und ein bisschen größer sind, weil sonst kann es natürlich viele Jahre dauern, bis die Größe erreicht haben, die man haben möchte. Also wenn man sich ein ganz kahles Stück Fläche sucht, dann kann man so ein Food Forest oder so, das dauert dann halt ein bisschen, bis es ein richtiger Wald ist. Also da, wenn man dann schon Flächen hat, wo Bäume drauf sind, auf jeden Fall ein Vorteil, wenn es um die Zeit geht.
Ist natürlich dann auch wieder eine andere Herausforderung, wenn man jetzt sagt, oh, ich habe jetzt hier eine ganz kahle Fläche, boah, da möchte ich einen Wald entstehen lassen. Also mich würde das schon irgendwie catchen.
Ja, klar, aber wenn du sagst, okay, ich will dann in 2 Jahren auch schon volle Ertrag haben, dann
wird schwierig, ja.
Ist das natürlich schwierig. Kurzlebige Welt, muss man sowas immer bedenken. Aber ja, da sehe ich auch so. Wenn wir jetzt, okay, wir sagen jetzt, okay, das hat man alles berücksichtigt, wir haben eine Fläche. Ist es denn so, es gibt ja sicher auch Leute, die in der Stadt wohnen und sich dann eine Fläche außerhalb suchen wollen. Kann ich eine Permakultur auch irgendwo haben, wo ich nicht wohne und nicht jeden Tag bin? Oder meinst du, das schließt sich gegenseitig aus?
Na, ich würde sagen, dass es sich gerade dafür eignet, weil wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat die Bedingungen, dass man sagt, ich kann halt nur relativ wenig Zeit dort verbringen, Zeit mit der Pflege verbringen, dann kann man gucken, okay, ich möchte die Permakultur so designen, dass ich halt nicht alle 2 Tage hingehen muss, um zu gießen zum Beispiel. Oder dass ich nicht alle 2 Wochen hingehen muss, um Unkraut zu jäten oder sowas. Oder Beikraut zu jäten, sagt man ja.
Das ist ja dann, wie du sagst, eine Herausforderung. Schließt natürlich dann auch einiges aus. Ne? Tiere sind dann wahrscheinlich schwer, wenn man sagt, okay, genau, ich bin nicht jeden Tag da, dann fällt sowas schon mal raus. Aber man merkt ja schon, der Nils hat hier auf jede Frage eine Antwort. Und da sieht man schon, wie flexibel so eine Permakultur ist. Also das ist wirklich was jeder umsetzen kann und dann halt ganz andere Herausforderungen hat. Okay, wir sagen jetzt mal, gehen wir einfach davon aus, okay, wir haben eine Fläche gefunden, die gefällt uns, die passt. Was wir darauf anpflanzen und so, da kommen wir nachher noch zu. Jetzt der nächste Punkt, den ich bei der Fläche als wichtig, sehr wichtig erachtet, ist diese Fläche kennenlernen und Daten sammeln, oder? Du als Uni-Absolvent, du bist doch sicher ein Datenfuchs und ich kann da nur von mir sprechen, aber ich liebe es, Daten zu sammeln und auszuwerten. Geht dir das genauso?
Ja, ja, genau, da geht's mir ganz genauso. Und das ist auch, wie du schon richtig gesagt hast, das ist so der erste Schritt. Erstmal kann man ganz, ganz viele Daten sammeln. Und desto mehr Daten gesammelt werden, desto genauer kann man was planen.
Entschuldigung, dass ich unterbreche. Was fallen dir da für Daten ein? Du sagst, man kann ganz viele Daten sammeln. Kannst du ein paar Beispiele geben?
Ja, so als allererstes, als allerwichtigstes, wenn man sich jetzt mal überlegt, so was braucht eine Pflanze zum Beispiel? Sie braucht Wasser, eine bestimmte Temperatur, Wärme und Sonne vor allem und Nährstoffe dann natürlich. Und deswegen, die Sonne ist ein ganz kritischer Faktor. Also sich rausgucken, ne, wann scheint, wie viele Sonnenstunden habe ich im Jahr, wann geht die Sonne auf, wo geht sie unter, wo geht sie auf und unter im Sommer und im Winter. Ne? Vielleicht möchte ich ja noch die Wintersonne irgendwie ausnutzen. Wo kann ich zum Beispiel, ne, wo fallen viele Schatten hin, wo kommt über weniger Sonne hin, wo ist es dann feuchter dementsprechend. Das wäre jetzt ein großer Datenpunkt, den ich.
Also Niederschlag und Sonneneinstrahlung quasi.
Genau, ja. Niederschlag ist ja eher was Generelles. Ne? Kann man ja gucken dann, ob es überhaupt in der Region genügend regnet für die Pflanze.
Das schließt natürlich auch, wenn wir dann Niederschlag sagen, okay, wofür ist das wichtig? Natürlich für die Pflanzen zum Wässern, das schließt ja natürlich auch schon einige Pflanzen dann vielleicht aus, die sehr viel Wasser brauchen. Wie man sieht das ja jetzt mit den Fichten hier, die alle kaputt gehen, weil sie nicht genug Wasser haben im Sommer. Klar, man kann aktiv wässern und Wasser sammeln, aber nur um da den Zusammenhang auch zu erkennen. Und bei dem Licht genauso, ne? Also manche Pflanzen, die müssen ja, gerade wenn man eine Ernte erzielen möchte, die müssen in der Sonne stehen oder manche stehen im Halbschatten. Aber da kommen wir sicher bei den Pflanzen dann noch genauer zu. Mhm. Ich habe auch noch einen, als alter Agrarwissenschaftler, einen sehr spannenden Punkt, den ich unbedingt untersuchen würde, nämlich den Boden. Das heißt, ich würde Bodenproben nehmen. Das ist natürlich, vieles kann man nicht selber ermitteln, deshalb ins Labor schicken, das ist nicht so teuer. Man kann so zum Beispiel eine Elementaranalyse machen lassen, dann kannst du dann deinen Stickstoffgehalt, Kohlenstoffgehalt und so deines Bodens untersuchen lassen. Und das ist sehr wichtig, auch um zu überlegen, wie muss ich jetzt mit dem Boden umgehen? Ist der schon sehr, sehr fruchtbar oder muss ich da Kompost einbringen oder sowas? pH-Wert natürlich auch sehr interessant, ist noch was man eigentlich auch selber ermitteln kann. Also das sind sehr spannende Punkte und die auch nicht nur wahrscheinlich, du hast ja auch mit dem Licht gesagt, Niederschlag ist vielleicht noch was anderes, aber das sind ja auch so Punkte, die man sehr spezifisch nicht einen Wert für die ganze Fläche hat, sondern an einzelnen Standorten vielleicht extra messen muss, ne? Mit dem Licht fällt da Schatten hin, wann fällt da Schatten hin? Entschuldigung, dass man sowas genauer sich anguckt.
Auf jeden Fall. Und dann auch noch mal ganz kurz auf die Sonne zurückzukommen. Ob es zum Beispiel irgendwo, gibt es Stellen, die sich zum Beispiel im Winter auch relativ, die im Winter auch relativ warm bleiben, wo halt dann auch Pflanzen, die normalerweise im Winter eingehen würden, vielleicht nicht eingehen würden. Genau. Um die Liste mit den Daten, also man kann im Grunde die Liste endlos weiterführen. Ne? Dann kann man gucken, habe ich eben schon gesagt, wie viele Sonnenstunden, wie viel Licht praktisch dort fällt, auch was für lokale Tiere dort leben. Das kann ja auch einen Effekt haben, wenn man zum Beispiel sagt, man hat bestimmte Vogelarten, ganz viele dort, oder bestimmte Insekten gibt es relativ wenig dort. Wie kann man damit umgehen, dass man zum Beispiel dann mehr, ich weiß jetzt nicht, zum Beispiel, dass man vor allem Bienen anlockt oder sowas. Das kann man alles, genau, das ist alles von Datensammeln mit einbegriffen.
Genau, ist natürlich auch was, wo man sich drin verlieren kann und dann sagen, ja, irgendwann muss man halt auch zu Potte kommen. Man kann es hier nicht perfekt machen, aber was ich in dem Buch von David Holmgren gelesen habe, der mit Bill Mollison, für die, die es nicht kennen, diese Idee der Permakultur ja entwickelt, ist immer, glaube ich, der falsche Begriff, aber ich denke, das beschreibt es vielleicht am besten haben. Er meinte, man soll sich das ein Jahr lang angucken, während aller Jahreszeiten soll man sich diese Fläche genau angucken und gucken, was passiert da. Es bringt natürlich auch nichts viel, wenn ich in einem Klimadiagramm sehe, okay, so sind die Sonnenstunden oder Klimadiagramm vielleicht den Niederschlag, dann gucke ich mir die Sonnenstunden an. Ersetzt natürlich nicht, das selber mal zu beobachten und für die Fläche spezifisch sich das anzugucken. Deshalb wäre das vielleicht auch noch ein Punkt, dass man nicht sagt, okay, ich mache jetzt einen Tag Daten sammeln und morgen bin ich dann fertig, sondern das ist doch schon was vielleicht ein bisschen längere Zeit auch bedarf. Genau. Jetzt habe ich noch, ja, jetzt sag du erst, dann habe ich danach noch eine Frage an dich.
Und das ergänzt sich ja auch oft. Also viele Menschen, die das jetzt hören, die werden dann auch sagen, ja, ich weiß doch genau, wo die Sonne im Sommer aufgeht in meinem Garten und ich weiß doch, wie oft es hier regnet und dass ich genau im, weiß ich nicht, Juli Trockenheitsprobleme habe oder sowas. Das sind halt genau die Sachen, von denen du gerade erzählt hast. Ne? Wenn man die Fläche genau kennt, wenn man das Klima kennt, die Umgebung kennt, dann hat man viele Daten schon in seinem Unterbewusstsein praktisch eingesammelt.
Ja, ganz spannend hier. Ich stehe hier genau vor dem Fenster hier. Hüpft gerade so ein Reh über die Straße und hier ist direkt ein Feld, es steht gerade hier vorne und frisst auf dem Feld. Auch ganz interessant. Aber um wieder zu unserer Permakultur zurückzukommen, die Frage, die ich dir stellen wollte, wie sieht's denn mit dem Wind aus? Ist Wind ein Faktor für dich? Ist ja auch, auch was, hat das einen Einfluss oder ist das egal?
Doch, auf jeden Fall. Also da fällt mir gerade spontan ein, wenn man schon mal an so sehr windigen Küsten war, dann kann man manchmal sehen, dass die Bäume dort schief wachsen. Und zwar nicht komplett schief wie der Turm von Pisa, sondern die wachsen erst gerade nach oben, nämlich so weit nach oben, wo der Wind noch relativ lau weht, und dann ab einer bestimmten Höhe, es ist wie ein gerader Schnitt, wachsen sie auf einmal nach rechts oder nach links, weil man genau sieht, okay, da kommt der Wind her. Und als ich eben durch das Designers Manual nochmal durchgeblättert habe, gibt's auch ein ganzes Kapitel zu Patterns, also zu Mustern. Das sind Muster, die sich in der Natur überall immer mal wiederfinden. Und Wind ist auch einer davon. Wenn man zum Beispiel dann eine Mauer hat, wie verwirbelt sich der Wind dahinter? Und das hat zum Beispiel auch Effekte, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn in der Luft zum Beispiel viele Sedimente gelöst sind, sagen wir mal, du hast jetzt sandige Gebiete nahe bei, die aufgewirbelt werden. Wo setzen sich diese Sedimente ab? Wo beruhigt sich die Luft praktisch? Da hat man ja in Europa ja auch, ich glaube, den Sand aus der Sahara, der wird doch alle paar Jahre oder jedes Jahr wird der rüber geweht.
Alle paar Jahre sieht man es halt sehr extrem, glaube ich. Genau. Wahrscheinlich kommt er immer irgendwie an. Kann ich mir zumindest vorstellen. Es ist ja auch vielleicht so, dass man diesem Klima, okay, wenn man sagt, okay, es ist windig, dann ist man dem ja nicht schutzlos ausgeliefert, ne? Ich weiß, dass du ja auch in letzter Zeit in der Eifel Wanderurlaub gemacht hast. Vielleicht hast du diese extrem hohen Hecken da gesehen. Und das ist ja was, womit man so Wind zum Beispiel auch abhalten könnte und sagen kann, okay, ich pflanze mir eine extrem hohe Hecke und dann färbe ich dahinter dann halt weniger. Und um jetzt mal auf dein Beispiel zu kommen, du hast ja an deiner Permakultur hast ja auch ein Gewächshaus geplant. Und damit da das Licht noch besser hinkommt, ist da vorher ein Teich, wo das quasi abgelenkt wird und dann noch besser dahin kommt. Das heißt, auch Sonne kann man natürlich beeinflussen. Du hast ja auch angegeben oder überlegt, da ist ja so eine Weide, dass du die vielleicht köpfen möchtest, damit die Sonne einem in den Abendstunden besser auf diese Stellen scheint, wo sie auch gebraucht wird. Und das heißt, man, nur weil es halt vielleicht im ersten Moment nicht so optimal aussieht, heißt das ja nicht, dass man nichts dran ändern kann. Genau. Aber das ist natürlich trotzdem wichtig zu wissen, wie ist der Status quo.
Richtig, ja. Und genau dann kann man mit den kreativen Gedanken anfangen, ne? Wenn man jetzt sagt, hier, was du gerade gesagt hast, mit dem Teich, wo platziere ich ihn, damit eben, ne, damit dann vielleicht noch das Licht reflektiert wird, ne? Oder das Hühnerhaus, das man da dran macht, dass die Hühner im Winter mit ihrer Körperwärme noch ein bisschen mit das Gewächshaus warm halten. Und dann, das ist ein ganz kreativer Prozess, finde ich, ne, wenn man dann guckt, okay, wie kann ich mit den Daten, was kann ich damit anfangen und was kann ich wie verändern und wo, welche Möglichkeiten ergeben sich.
Genau. Kann man aber natürlich nur mitarbeiten, wenn man vorher möglichst viele Daten gesammelt hat. Und ob das jetzt Klima ist, ob es Boden ist, kann man sicher bis ins Kleinste ausarbeiten. Und wie du gesagt hast, je mehr Daten man sammelt und natürlich sie auch benutzt, umso genauer kann man das Ganze planen. Jetzt habe ich eben schon mal ganz kurz diese Zonen angesprochen. Bevor wir jetzt weitergehen zu Pflanzen, die man nutzen könnte. Wir hatten ja bei dir gesagt, okay, Urban Gardening, wir haben nur Zone 0 und 1 meistens. Also einmal irgendwas, wo man wohnt und wo man wirklich immer ist und dann diese Zone 1, wo auch quasi jeden Tag fast Interaktionen herrschen. Jetzt ist es aber ja so, dass man in einer großen Permakultur, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dass man da mehr Zonen hat. Ist es wichtig, die von Anfang an zu planen? Das heißt, ich mache mir jetzt schon Gedanken, okay, das ist Zone 0, mein Haus quasi, und dann Zone 1, da bin ich jeden Tag, Zone 2 und Zone 5, da ist der Wald. Oder ist das etwas, was am Ende sich ergibt und okay, jetzt hat sich hier so eine Zone entwickelt? Wie siehst du das?
Ja, also du hast ja schon gemerkt, ich mag dieses Plan. Deswegen ist die Antwort ganz klar, auf jeden Fall sollte man sich das am Anfang, wenn es möglich ist, schon überlegen. Weil wenn einmal die Bäume gepflanzt sind, dann kriegt man nicht so schnell irgendwo anders hin platziert. Und wenn man eine größere Permakultur hat, dann sollte man schon gucken, okay, habe ich alles so abgedeckt, wie das hier möglich ist und wie ich das haben möchte und halt auch nicht die Wildzone vergessen.
Das hätte ich auch gesagt, weil es bringt ja nichts, wenn ich einen Waldrand habe und direkt an den Waldrand setze ich irgendwie mein Gewächshaus und alles, wo ich irgendwie jeden Tag dran muss. Und dann ist das Ganze ja obsolet mit diesen Zonen. Deshalb würde ich auch sagen, das ruhig vorher schon sich gut überlegen. Klar, sowas kann man nicht immer 100% planen, wahrscheinlich, weil es ist ja nicht so, okay, hier hört diese Zone auf, fängt die nächste an, sondern es ist ja so ein fließender Übergang. Aber ja, genau, das ist auch so das, was ich gesagt hätte.
Ich werde aber auch nicht ganz so streng. Also wenn man jetzt mal eine Zone auslässt oder sowas, ich weiß jetzt nicht, ob die ausgebildeten, erfahrenen Permakulturisten mich jetzt köpfen würden. Aber ich fände es jetzt okay, wenn man mal eine Zone auslässt. Also es kommt halt immer auf die Gegebenheiten an. Manchmal ergibt sich halt jetzt nicht die Lage, dass man sagt, boah, man hat hier Gebiete, wo man Tiere grasen lassen kann oder sowas. Oder man hat vielleicht auch gar nicht das Bedürfnis, sagen wir mal, wir leben auf einer veganen Farm dann. Ne, und sagt, okay, wir möchten komplett Tierhaltung raushaben. Dann gehen da schon mal ein paar Zonen mit drauf.
Genau, genau. Und wahrscheinlich ist es mehr eher auch sinnvoll, nicht diese wirklich, diese, okay, das hier ist Zone 3, das ist Zone 4, sondern zu sagen, okay, ich plane diese ich setze quasi in die Mitte, muss ja auch nicht die geografische Mitte sein, setze ich meinen Hauptlebenspunkt, und je weiter das entfernt ist, umso seltener besuche ich den, umso natürlicher wird es. Wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf behält, dann ergibt sich der Rest ja auch schon von selber, in Anführungszeichen.
Ja, ganz genau.
Genau. Kommen wir aber jetzt mal zu dem, was ich, oder was, glaube ich, viele sehr spannend finden, das Thema, nämlich die Pflanzen dann, die ich auch wirklich benutze. Du hast ja schon gesagt, Tiere kann man auch halten. Wir fangen mal mit den Pflanzen an, kommen danach zu den Tieren. Die sind vielleicht noch ein bisschen spezieller. Wie würdest du denn das jetzt angehen, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt eine Permakultur, die ich plane. Kann ich da alles pflanzen oder sollte ich mir überhaupt, also sollte ich einfach danach gehen, okay, ich will jetzt hier Kiwis pflanzen, oder sollte ich mir erstmal überlegen, okay, diese Pflanzen kommen in meinen Topf, weil die gut funktionieren könnten, und davon suche ich dann eine aus?
Ja, also ich, eigentlich soll der Garten ja vor allem an die Gegebenheiten, oder das, die Farm, die Permakultur, das Projekt an die Gegebenheiten angepasst sein. Deswegen wäre es am Anfang natürlich ganz wichtig, erstmal zu checken, okay, was könnte ich hier überhaupt anpflanzen? Was für Pflanzen würden hier wachsen? Dann spielt vor allem der Regen. Die Temperatur ist, glaube ich, einer der größten Faktoren. Also, dass ich hier in Mitteleuropa keine Bananen ziehen kann. Zumindest draußen. Ist, glaube ich, sehr nachvollziehbar. Genau. Und da kommt natürlich auch so Sachen rein, sowas wie, ja, was möchte man denn auch haben? Vielleicht mag jemand gar kein, oder was heißt mag? Vielleicht möchte ich, wenn ich jetzt nur eine begrenzte Anzahl an Fläche habe, vielleicht möchte ich lieber einen Birnbaum haben als einen Apfelbaum, weil sie mir lieber besser schmecken. Mhm. Ja, und das sind halt auch noch so ein paar Faktoren, die mit reinspielen sollten, zumindest meiner Meinung nach.
Ja, was ich auch immer gut finde, ist so ein bisschen, in so einem Urban Gardening-Projekt ist es natürlich schwer, aber wenn man so ein bisschen ein freieres Projekt hat, auf dem Land, in Anführungszeichen, dann vielleicht zu gucken, was wächst denn gut in der Umgebung, was einen auch interessiert. Also wenn ich hier rausgucke, wenn es jetzt nicht dunkel wäre, würde ich einen ganzen Haselnusswald sehen. Also einen Wald, ich weiß nicht, ob man das dann Wald nennt, eine Strauchansammlung aus Haselnüssen, die von Weitem wie ein Wald aussieht. Und dann merke ich ja schon, okay, Haselnüsse sind natürlich auch eine Nutzpflanze, man hat die Nüsse davon und kann diese Äste sehr gut benutzen, um damit zu bauen. Das wäre auch eine super Pflanze, um die in meine Permakultur zu integrieren. Wenn ich sehe, die wächst hier draußen wie Kraut und Rüben, dann wird die auch auf meiner Permakultur, die 100 Meter weiter ist, wahrscheinlich gut wachsen. Und das ist dann was, wo ich sage, die kommt dann auf jeden Fall, wenn ich sie jetzt haben möchte, wäre die auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Einfach weil es natürlich immer am sinnvollsten ist. Also man möchte ja bei einer Permakultur auch so wenig wie möglich eingreifen. Ne? Also der Optimalfall ist natürlich, ich mache gar nichts das ganze Jahr über und ziehe mir meine Ernte da raus. Geht natürlich nicht, weil man will es ja schon ein bisschen nach seinen Vorstellungen haben, und die sind nicht immer genauso wie die Natur draußen, weil sonst könnte ich mir einfach ein Stück Natur abzäunen und dann da reingehen. Aber man möchte natürlich so wenig wie möglich eingreifen, und das ist natürlich bei Pflanzen, die eh schon sehr gut da wachsen, meistens der Fall, dass man da nicht viel machen muss. Deshalb wäre das noch was für mich in Frage käme. Ich sehe auch Brombeeren wachsen hier ganz viele. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass das nicht überhand nimmt. Aber so, das sind natürlich alles so Sachen, die ich dann sagen würde, okay, die versuche ich dann auch zu integrieren. Wenn ihr hier gut wächst, dann nehme ich euch auch mit.
Genau, und besonders, das ist am Anfang schon angesprochen, wenn man jetzt eine Fläche hat, wo schon Bäume drauf wachsen, wo schon Sträucher drauf wachsen, sagen wir mal, du hast jetzt ein etwas verkommenes Gebiet dir angeeignet, und du siehst, boah, guck mal, da wächst noch ein kleiner Apfelbaum, hier sind ganz viele Haselnusssträucher. Dann kann man natürlich auch gucken, okay, da, wo die jetzt gerade stehen, kann ich sie da vielleicht sogar stehen lassen? Weil dann hat man, ne, zum einen hat man einen Zeitvorteil, man muss nicht 5 Jahre warten, bis der Apfelbaum groß genug ist. Und man weiß sehr, sehr gut, dass sie dort auf jeden Fall gut wachsen können.
Genau, ja. Kommen wir sicher, oder was heißt, kommen wir später noch zu. Du hast ja in deinem Beispiel hast ja auch einen kleinen Food Forest mit reingebracht. Mhm. Ich denke mal, das ist ja für viele, darf das ja in der Permakultur nicht fehlen, so ein Waldgarten oder sowas. Waldgarten ist das richtige deutsche Wort, ne? Ich weiß, dass ja, in der ersten genau. Folge ist es uns nicht eingefallen. Du hast es jetzt in dem Video mit reingebracht, ein Waldgarten. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was das ist? Weil das ist ja doch ein sehr, sehr spannender Teil der Permakultur, finde ich.
Ja, ist eins meiner Lieblingskonzepte daraus. Deswegen durfte das auf keinen Fall fehlen. Übrigens wahrscheinlich auch gar nicht so für den eigenen Garten ausgelegt, weil wir haben ja gerade gesagt, ne, wenn man einen kleinen Garten hat, ist man wahrscheinlich Zone 0, also das Haus, und Zone 1 ist der Garten, wo man immer ist, der Gemüsegarten, und der Food Forest, also Waldgarten, ist, ich weiß jetzt nicht genau in welcher Zone, aber ich vermute mal, dass es nicht Zone 1 ist normalerweise, weil man da auch relativ selten rein muss. Ja. Also, aber jetzt, was ist der Waldgarten? Das ist ein Konzept, man versucht im Grunde, sich selbst einen eigenen Wald zu bauen. Und ein Wald hat verschiedene Ebenen, genau, verschiedene Ebenen. Das ist einmal die hohe Kronenebene, ich weiß nicht genau, wie die Bezeichnung jetzt ist. Das ist auf jeden Fall die Baumkronenebene, wo im Grunde große Bäume wachsen. Darunter hast du eine Ebene, wo kleinere Bäume wachsen. Darunter eine Ebene, wo Sträucher wachsen. Darunter Kräuter, Pilze. Dann geht es noch bis in die Erde, wo Wurzeln wachsen. Und dann hast du an den größeren Stämmen auch noch Rankenpflanzen, die da hochwachsen. Ich glaube, ich habe alle abgedeckt, genau. Und dann überlegt man sich,
ich glaube auch,
zu jeder von diesen Ebenen, was kann ich jetzt hier reinpacken? Ne, man könnte jetzt natürlich sagen, okay, ich nehme einfach ein Stück Land und da pflanze ich einfach nur große Walnussbäume hin. So, dann ist es ja voll. So, die Walnussbäume wachsen dahin und überall ist Schatten und das war's dann. Mhm. Aber jetzt hier kann man halt noch gucken, okay, wir pflanzen noch da, wo im Grunde so kleine Nischen frei sind. Ne, vielleicht ist da noch ein bisschen Platz, dass da noch ein Apfelbaum zwischen kann. Und dann kann ich vielleicht noch eine bestimmte Rankenpflanze, vielleicht eine Kiwi-Pflanze, je nachdem, ne, den Baum hochranken lassen. Vielleicht kann ich irgendwelche Sträucher, du hast gerade schon gesagt, ne, Haselnuss, vielleicht kann ich Sträucher dazwischen machen. Und jetzt versucht man natürlich auch bei dem, was man dort reinpflanzt, wieder möglichst viele Wechselwirkungen zu haben, viele Synergien dazwischen zu haben. Ne? Vielleicht pflanze ich da auch mal anstatt einen Obstbaum, pflanze ich da vielleicht einen Baum rein, der einen als Leguminose Stickstoff in den Boden bringt. Hat es ja auch mal in einer Folge gut erklärt, wie das funktioniert. Ne? Oder du hast ein paar Pflanzen, die bestimmte Insekten anlocken oder Wühlmäuse fernhalten. Und so versucht man sich im Grunde einen Wald nach und nach aufzubauen. Und wenn er dann fertig ist, muss man im Grunde nur noch hin und abernten. Und gut, ab und zu muss man je nachdem, ne, mal ein paar Äste abschneiden, die man dann als Mulch wieder unten hinlegen kann. Aber sonst soll es sehr pflegeleicht sein.
Ja, ja. Ich habe, was ich auch immer wieder lese und was auch meine Erfahrung ist, man muss auch so ein bisschen so mal abwarten, das erste Jahr oder die ersten beiden Jahre, und dann gucken, okay, was funktioniert. Weil in der Theorie klingt es immer gut, Praxis ist immer noch mal was anderes. Was funktioniert und was funktioniert nicht? Es macht dann natürlich auch keinen Sinn irgendwie, wenn wir sagen, die Kiwis, die wachsen irgendwie gar nicht, es ist zu wenig Sonne, es ist zu kalt, okay, dann mit Zwang das dann irgendwie zu versuchen. Okay, wenn man sagt, okay, das funktioniert nicht, dann vielleicht auch den Plan ein bisschen anpassen und dann auf was anderes zurückgreifen. Und so nach einem Jahr dann so ein bisschen auszuloten, okay, die Sachen funktionieren gut, die baue ich vielleicht ein bisschen größer an, die supporte ich ein bisschen mehr, das dann so also genau, umzusetzen.
Richtig. Das übrigens ist es ja oft ein Hinweis, dass man nicht genügend Daten vorher gesammelt hat. Wenn man weiß, aha, sieht, die Kiwi klappt anscheinend nicht, dann wird es ja irgendwo dran liegen. Und das, ne? Aber ich meine, sowas passiert auf jeden Fall. Das würde mir auch passieren. Das wird mir in Zukunft auch mit Sicherheit passieren, dass irgendwelche Sachen, dass ich irgendwelche Sachen plane, sie mache und sie funktionieren halt nicht. Mhm. Und dann hast du schon ganz wichtig angesprochen, immer bereit sein, den Plan zu ändern. Ne? Neue Einflüsse mit reinnehmen. Und was du auch schon gesagt hast, was ganz gut ist, wenn man schaut, gibt es Permakulturprojekte in der Umgebung oder in einer ähnlichen Klimazone? Einfach mal hingehen, sich anschauen, was machen die Leute da so, ne? Was wird dort angepflanzt? Was pflanzen die so zusammen? Was können die auch erzählen, was vielleicht nicht funktioniert hat? Die sind meistens immer sehr nett und zeigen einem sehr gerne, was sie da so geschaffen haben.
Ja, was du ja in der ersten Folge schon mal, also in unserer ersten Permakultur-Folge, wo wir das Prinzip allgemein ein bisschen erklärt haben, ganz nett dargestellt, das war, dass man diese Wildzone, dass die ja auch für mich selber einen großen Vorteil hat, nämlich, dass ich da hingehen kann und beobachten und dann gucken kann, okay, was wächst hier an diesem Übergang, was funktioniert da, was ich quasi nicht, gar nicht mehr beeinflusse, und dann sich davon vielleicht auch so ein bisschen inspirieren zu lassen. Aber der Punkt mit den Permakulturen ist wahrscheinlich der, wo ich für mich dann als jemand, der sich auch hauptsächlich irgendwie für Nutzpflanzen interessiert, mehr rausziehen kann. Ganz kurz noch, was ich immer denke, ist, man sollte auch vielleicht nicht nur Pflanzen anbauen, die irgendwas dran haben, was man essen kann, sondern da ruhig ein bisschen, wie du ja auch schon gesagt hast, Leguminosen oder so, die sind ja auch oft gute Futterpflanzen für Tiere, aber auch irgendwas sowas wie eine Weide, hatte ich ja auch schon mal angesprochen, die, wo jetzt nichts dran ist, was man direkt essen kann, die aber halt andere Vorteile bietet. Zum Beispiel, dass man mit den Ästen irgendwas machen kann, oder dass der Baum, muss ja auch kein Baum sein, aber dass diese Pflanzen halt andere Vorteile haben. Ja, also ja. Nicht alles mit Gemüse oder so vollsetzen.
Genau, das ist nicht, also Nahrungsmittel sind zwar irgendwo im Fokus, aber es ist, man sollte auch darauf achten, dass man andere Dinge mit reinnimmt. Wenn man natürlich die Wahl hat, soll ich jetzt eine Leguminose dahin pflanzen, die man essen kann oder nicht essen kann, und es gibt sonst keine Unterschiede, dann würde ich natürlich trotzdem die nehmen, die man essen kann.
Also genau, ich habe ja erzählt, dass ich Nils ersten Plan für die Permakultur sehen durfte. Vielleicht ein kleiner Spoiler, es bestand quasi zu 99% aus Kürbissen, die er da reingesetzt hatte.
Über drei Wochen.
Und dann ein bisschen Food Forest. Nein, das natürlich nicht. Aber ja, genau, so auf jeden Fall. Aber es kann natürlich auch manchmal schön sein, wenn man einfach Pflanzen hat, die man der Optik willen anpflanzt, die schön blühen oder die gut aussehen. Das hat ja auch immer so ein fürs Wohlbefinden einen guten Einfluss. Du hast eben den Wohlbefindlichkeitsgarten bei euch angesprochen, der es dann geworden ist statt deiner Permakultur. Sollte man vielleicht auch nicht vernachlässigen. Und für die Insekten natürlich auch oft interessant.
Genau, also es geht ja nicht darum, ne, dass wir nur physische, wie hat der Bill Mollison das geschrieben, nicht nur Material Needs, also ne, physische Bedürfe, die wir haben, sondern auch nicht physische. Und das wäre halt, ne, das Wohlfühlen, das wäre dieses Gefühl der Entspannung, ne, die Erholung, die man da rausziehen kann. Können wir auch mal eine Folge, wie gesagt, machen zu Environmental Umweltpsychologie, kann man das übersetzen? Environmental Psychology. Ja, und was du gerade gesagt hast, wenn die schön blühen, kann natürlich auch dann gut sein für die Bienen.
Ja, wenn man ich muss sagen, als ich bin ja jetzt in der Stadt, habe ich ja lange gewohnt, fürs Studium, und ich hatte ja nur auf meinem Balkon dann wirklich Nutzpflanzen, und ich habe mich so gefreut, wenn ich da Bienen an meinen eigenen Pflanzen gesehen habe, das glaubt man gar nicht, wenn die hingekommen sind zu dem, was ich angepflanzt habe, und wenn ich hier irgendwie bin, dann also auf Heimatreise, dann ist alles voll mit Bienen, aber da bei meinen eigenen Pflanzen, wo weit und breit keine Bienenstöcke in der Nähe sind, ich habe mich so gefreut, wenn da Bienchen dran waren. Das dazu zu dem Thema. Kommen wir aber mal, ich weiß nicht, hast du noch was zu den Pflanzen, was du unbedingt einbringen möchtest? Oder nicht nur unbedingt, was du einbringen möchtest?
Nö, nicht generell, aber ich würde, also fast so wichtig wie welche Pflanzen man pflanzt, ist natürlich auch, wo man sie pflanzt. Ich weiß nicht, wolltest du da später noch drauf eingehen?
Nee, können wir gerne jetzt machen.
Genau, weil das ist nämlich so der Punkte, wo am meisten Gehirnschmalz reingeht bei der Planung, finde ich. Dass man sich anschaut, okay, wo in meinem Garten oder auf meinem Land, wo pflanze ich jetzt genau das an? Ne? Vor allem dann, wo pflanze ich den Baum hin? Ja. Oder den Strauch? Und da kann man wieder mit den Daten, die man gesammelt hat, arbeiten, ne? Gucken, zum Beispiel, wenn man einen Baum pflanzt, wohin wirft er den Schatten? Da, wo er Schatten hinwirft, kann man wahrscheinlich dann nichts mehr anpflanzen, was noch viel Sonne braucht. Deswegen wird sich wahrscheinlich lohnen, also jetzt in dem Beispiel, was wir hier genommen haben, in meinem Heimatgarten, haben wir zum Beispiel den Food Forest, den ich unbedingt drin haben wollte, ganz in den Norden gepackt. Weil dann wirft er keinen Schatten auf den Rest des Gartens, sondern er wirft Schatten auf die Nachbarsgrundstücke und die Mauer. Das ist ja dann egal.
Ja, ich glaube, von denen, wir haben ja auch so Drohnenaufnahmen gemacht, die anderen Nachbarn haben keine Permakultur im Garten, deshalb war das jetzt egal.
Haben da, glaube ich, nicht so Interesse dran.
Genau, ich habe da mehr Pools als Nutzpflanzen gesehen. Ja. Aber ja, das ist natürlich auch ein sehr guter Punkt. Man muss die Daten natürlich auch irgendwie für irgendwas nutzen und dann daraus natürlich ziehen, wo kann ich welche Pflanze pflanzen. Dazu findet man natürlich extrem viele Infos zu den Standortansprüchen der einzelnen Nutzpflanzen. Gerade diese allgemeinen, die jeder kennt, Pflanzen, findet man da sehr viel zu und kriegt genau gesagt, mit welchen anderen, es gibt ja auch Pflanzen, die, ne, die sich positiv beeinflussen, mit welche Pflanzen kann ich nebeneinander setzen und brauchen die viel Sonne, brauchen die wenig Sonne, viel Wasser, wenig Wasser, sowas. Sonst noch was zu pflanzen?
Nö, kannst ruhig mal weitermachen, sonst kann ich ja gleich danach schieben, wenn da was kommt.
Genau, kannst du dann nachschieben. Wenn wir sagen, wir haben Pflanzen, gibt es natürlich auch die Tiere, die diese Pflanzen fressen können. Und das ist der zweite Punkt, den wir haben, nämlich Tiere in einer Permakultur. Und Tiere, vielleicht ganz kurz vorher, welche Tiere hast du dir für dein Permakulturprojekt überlegt? War das eins mit vielen Tieren oder eher wenig oder gar keine, weil Urban Gardening?
Ja, also wir haben jetzt hier keinen so kleinen Garten. Schätze mal, sind vielleicht 800 Quadratmeter, nee, weniger, 500 Quadratmeter oder sowas. Und da kann man schon Tiere mit reinnehmen. Aber das haben wir auch wir hatten ja schon eine Folge zu Hühnern mal gemacht. Hühner eignen sich einfach wunderbar für Urban Gardening. Du brauchst relativ wenig Platz dafür, sind relativ pflegeleicht im Verhältnis zu einem Schwein oder einer Kuh. Deswegen kamen die Hühner hier mit rein.
Und welchen Nutzen haben die bei dir, außer dass du ihnen die Eier wegnimmst?
Genau. Jetzt fängst du nämlich schon an, richtig zu hinterfragen, ja, was haben sie denn sonst noch so? Und da kann man ganz kreativ drüber nachdenken. Ich habe es eben schon mal gesagt, so, ich hatte, da kommt ja ein Gewächshaus auf jeden Fall, sollte dorthin, und habe ich die Hühner zum Beispiel an die Nordseite des Gewächshauses gemacht. Von der Nordseite kommt sowieso keine Sonne und im Winter helfen sie es warm zu halten. Ne? Dann, die Hühner produzieren Mist. Mist kann ich kompostieren, habe ich jetzt gelernt, phosphorreichen Dünger.
Stark, ja, sehr gut. Ne?
Dann, Hühner sind super darin, ganz, ganz viele Insekten, Schnecken, Raupen, all die ganzen Insekten aufzufressen. Und das ist eine, die schon mal im Garten war und, die eigene Ernte von Insekten hat dahin ziehen sehen, wird nachfühlen können, dass es eine unglaubliche Arbeit ist, wenn man jetzt einen Raupenbefall hat oder sowas, da was zu machen. Ne? Oder Kartoffelkäfer oder Schnecken, noch schlimmer. Und die Hühner kann man zum Beispiel nach der Ernte periodisch da mal reinschicken, in den Food Forest periodisch mal reinschicken. Periodisch sage ich deswegen, weil wenn man sie dauerhaft lässt, dann kann das schon mal sein, dass die dann einfach als einzelne Pflanzen komplett zerstören, was sie nicht machen sollen.
Ja, die sind auch relativ skrupellos, muss ich sagen. Wenn man was frisch gepflanzt hat, dann kennen die nichts. Das wird zerlegt bis ins Kleinste. Da lassen sie sich dann auch nicht stören. Was man vielleicht noch sagen muss, wenn du sagst, sie fressen die Insektenschädlinge, sie fressen natürlich auch die Nützlinge. Ne? Also da unterscheiden die nicht. Die fressen einfach alles weg. Aber ich denke, dieser Punkt, das ist schon ein valider Punkt, dass sie diese Schädlinge auch vertilgen und auch irgendwelche Früchte, die auf den Boden fallen oder alles so ein bisschen was nichts, keine Ernte für dich ist, aber was ja trotzdem irgendwie essbar ist.
Deswegen ja periodisch.
Genau, periodisch. Was ich jetzt noch so spannend an Tieren finde, ist natürlich, dass sie Stoffkreisläufe schließen, die man sonst nur sehr schwer schließen könnte. Ne? Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben da irgendwie Essensreste oder Äpfel oder so, die runterfallen, sonst müsste man die kompostieren, was natürlich relativ lange dauert. Hühner fressen die und du hast halt direkt den Mist irgendwie als Zugabe und du hast Eier, das heißt, also die, sowas kriegt man ja sonst nicht hin, ne? Aus diesen Essensresten irgendwie wieder was Essbares zu machen. Das kriegen natürlich nur die Tiere so gut hin. Bei den Pflanzen würde es deutlich länger dauern. Deshalb finde ich Tiere sehr spannend, um Stoffkreisläufe neu zu schließen oder ganz neue Möglichkeiten daraus zu ziehen, wie du ja auch jetzt schon mit dem Mist und den Schädlingen angesprochen hast.
Genau, das fand ich jetzt ganz schön in dem Buch, von dem ich eben schon mal erzählt habe, von Bill Mollison. Der hatte auch so ein kleines Bild von einem Huhn und hat dann da mal alles nebengeschrieben, was sind jetzt die Bedürfnisse vom Huhn. Ne? Es braucht ein Dach über dem Kopf, es braucht Staub, Wasser, Luft, Futter, andere Hühner. Ne? Was sind die Produkte, die es von sich gibt? Eier, Fleisch, Federn, Mist und so weiter. Und was für Verhaltensweisen hat das? Es kratzt. Ne, es kann fliegen, sie kämpfen manchmal gegeneinander. Und auch wenn man jetzt denkt, warum schreibt man auf, das wird doch überhaupt nichts bringen, kann man dann gucken, okay, wofür Also wo, in welcher Stelle kann das in meiner Permakultur hilfreich sein? Dass das Huhn zum Beispiel, dass sie gerne scharren. Ne?
Ja.
Zum Beispiel, ich habe es eben schon angesprochen, wenn man abgeerntet hat, ne, dann kann man sie da durchschicken, um abgefallene Samenreste zum Beispiel, Pflanzenreste, Beikräuter aufzufressen.
Mhm. Meinst du, der Bill Mollison hat die Sachen selber gezeichnet, die in dem Buch sind? Ich kenne das Buch auch.
Nee, hat er nicht selbst gezeichnet. Ich habe nämlich mal nachgeguckt. Okay. Ganz hinten ist ein Mensch drauf. Wie heißt der? Andrew Jeeves.
Ah, okay.
Der hat das
Schade,
alles
gezeichnet. Das hätte zu ihm gepasst, zu dem Tausendsassa, dass er das auch noch alles selber gemalt hat.
Sehr schöne Bilder.
Aber ein sehr zu empfehlendes Buch. In Deutsch ist es, glaube ich, nicht so einfach zu bekommen. Ich weiß nicht, ob es eine Übersetzung gibt. Aber wenn man irgendwie drankommt, lohnt es sich auf jeden Fall.
Ja.
Wir sind ja jetzt noch beim Oberthema Tiere. Mhm. Welches wären denn noch Tiere, die du gerne in der, also jetzt nicht unbedingt auf dein Beispiel bezogen, weil du meintest ja, ne, ist Urban Gardening, ist man platztechnisch ein bisschen eingeschränkt. Was wären denn noch Tiere, die du spannend fändest in deiner Permakultur?
Also Tiere, die ich sogar noch in meine Permakultur mit reinnehmen würde, wären zum Beispiel Fische. Hast du ja schon angesprochen, ne? Da kommt ein Teich mit rein. Das darf man auch nicht vernachlässigen. Wenn man eine Wasserfläche hat, das ist auch ein Ort, an dem Pflanzen wachsen können, an dem Tiere leben können. Und da würde ich, wenn er groß genug ist, auf jeden Fall Fische mit reinbringen. Vielleicht sogar ein paar Krustentiere, kann ja auch sein, dass sie da gut leben können. Ja. Ansonsten luftatmende Tiere würde ich anderes Geflügel ganz ehrlich nehmen. Also Enten finde ich auch ganz toll, die können auf dem Teich schwimmen, ne? Oder Gänse. Ja, wenn ich sonst viel mehr Platz habe, also ne, wenn wir jetzt zum Beispiel wenn wir einfach mehr Platz hätten und zum Beispiel auch mehr Lebensmittelabfälle, würde ich auf jeden Fall ein Schwein nehmen. Ich habe einmal bei einer Familie eine Zeit lang gewohnt in Neuseeland und die Frau hat in der Stadt gearbeitet und die kannte jemanden, der in einem Supermarkt gearbeitet hat. Ich glaube, der Chef von dem war das. Und die hat mit denen abgemacht. Einmal die Woche kommt sie da vorbei und holt die ganzen abgelaufenen Lebensmittel, das eingepackte Brot und das Gemüse, alles, was halt wegkommt, holt sie ab, hat sie dann mitgenommen zu sich und dort hat sie dann 3-4 Schweine gehabt und hat damit im Grunde die Schweine gefüttert, musste sich kein Schweinefutter holen. Und die Schweine waren sehr glücklich, hatten eine ausgewogene Ernährung bekommen.
Wahrscheinlich besser als ich hier als Student am Ende des Monats.
Ja, genau. Denke ich mir auch.
Ja, das ist natürlich, je größer das Tier wird, umso anspruchsvoller ist es auch, habe ich das Gefühl. Mhm. Also das ist so eine Kuh, wenn man sagt, okay, ich will da Milch und so haben. Das ist schon was, da muss man sich halt auch intensiv mit beschäftigen. Oder ein Schwein, wenn ich sage, okay, ich will auch das Fleisch haben, muss man halt auch damit klarkommen, dass man muss es natürlich nicht selber schlachten. Da gibt es ja Menschen, die das dafür machen, aber es ist ja trotzdem was, wo man sich vorher im Klaren drüber sein muss. Mhm. Ich finde Ziegen noch sehr spannend.
Oh ja.
Auch wenn sie jetzt nicht, klar, man kann sie auch für Milch nehmen. Aber auch, weil sie halt viele Sachen fressen, die die anderen Tiere alle nicht fressen. Ne? Die fressen halt das, wenn Schafe über die Weide gehen, das alles, was stehen bleibt, weil die Schafe es nicht fressen, das fressen halt die Ziegen. Und mit denen kannst du halt super durch so ein Food Forest gehen und die knabbern dann alles ab, was irgendwie absteht oder so.
Zum Beispiel Brennnessel oder Disteln. Also wirklich Sachen, wo ich denke, ey, das würde ich da nicht anfassen. Und dann fressen
genau,
die das.
Genau, was man nicht mit der Hand anfassen kann, das stopfen die sich in den Mund rein. Und von daher finde ich, sind da Ziegen halt sehr spannend. Ansonsten bin ich dabei auf der Hühner, also ne, meine erste Wahl wären natürlich auch Hühner und dann es ist jetzt natürlich auch sowas wie ein Hund oder eine Katze fliegt ja nicht raus, nur weil sie keine Milch gibt oder so. Da haben wir wieder dieses Wohlfühlfaktor mit drinne, wobei ein Hund natürlich auch irgendwie noch ein Wachmechanismus vielleicht hat. Aber Katzen sehe ich ja natürlich dann als, die können halt gar nichts.
Ja, also sie können natürlich schon Mäuse fangen, ne? Ist auch ein Faktor.
Ja, stimmt.
Und kleine richtig, Vögel, richtig. Geschützte kleine Vögel fangen sie auch sehr gerne.
Genau. Nein, aber nur, dass man nicht dann auf sowas verzichten muss, nur weil es jetzt keine Eier legt oder so. Ansonsten, Tiere muss man sich natürlich immer überlegen, wie integriere ich die in meine Permakultur? Also welchen Nutzen geben die mir, welche, man hat ja viele Abfälle, die man dann vielleicht an die Tiere verfüttern kann, ob es jetzt Schnittabfälle sind, ob es Küchenabfälle sind oder was auch immer und da kann man dann überlegen, wie bringe ich mein Tier mit ein, habe ich genug Nahrung für die, es bringt natürlich auch nichts, wenn ich dann jeden Monat irgendwie, weiß nicht, wie viel Kilo Futter für die kaufen muss, ist jetzt nicht so im Sinne einer Permakultur, heißt natürlich nicht, dass man es dann nicht machen soll, aber wenn man nach diesen Prinzipien geht, ist das eher nicht so das Ziel.
Ja.
Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen, zu Tieren war es das. Ich würde es ja sehr spannend finden, wenn wir mal eine eigene Folge zu Tiere in der Permakultur oder jetzt, wir haben ja über Hühner geredet, über irgendein anderes Tier reden würden.
Oh, sehr gerne.
Finde ich sehr spannend, Tiere. Ich glaube, es wird sehr viel über Pflanzen geredet, weil sie halt viel einfacher sind und das jeder machen kann. Deshalb ist Tier immer, wird es immer so ein bisschen, aber die bringen halt, wie ich schon gesagt habe, ne, ganz neue Möglichkeiten rein.
Ja.
Gut. Ich habe noch einen letzten Punkt. Nee, zwei Punkte. Ich habe meine Hausaufgabe vergessen letzte Woche. Die muss ich noch nachholen.
Ja, dann mach doch und lieber jetzt. Wir sind doch gerade beim Thema Hühner.
Genau, stimmt. Richtig. Gut mitgedacht. Meine Hausaufgabe für letzte Woche war ja, ich hatte ja erzählt, dass Hühner zwei Blinddärme haben und die auch eine Funktion in der Verdauung übernehmen. Anders als beim Menschen, wo sie ja auch irgendwie irgendwas beeinflusst, der Blinddarm beim Mensch, aber halt nur ganz minimal bei Hühnern und Enten, glaube ich auch, sind sie halt in die Verdauung mit integriert und die Aufgabe ist es, die Zellulose zu verdauen. Das ist ja was der Mensch nicht kann. Zellulose kann der Mensch nicht verdauen, ist unverdaulich. Und Zellulose ist der Hauptbestandteil der Zellwände bei Pflanzen. Und Hühner essen ja auch viel Gras. Man sieht das ganz oft, wenn man Hühner hat, hängt denen noch so ein Grashalm aus dem Mund, der dann irgendwie nicht weggeht. Muss man dann hingehen und den Grashalm aus dem Mund ziehen, weil man denkt, irgendwie so, erstickt sonst dran. Aber genau, dafür sind die Blinddärme bei den Hühnern Zelluloseverdauung.
Ich glaube, beim Menschen ist Zellulose Ballaststoff. Also wenn man jetzt Weizenkleie oder sowas isst, da ist wohl auch zu viel Zellulose drin, weil es Unverdauliches ist.
Ah, so, okay, ja. Das kann sein. Holz besteht ja auch, glaube ich, irgendwie zu 40% aus Zellulose. Da merkt man schon, dass für den Menschen dann doch nicht so gut. Aber jetzt habe ich noch einen letzten Punkt auf der Permakultur-Planliste, die wir jetzt noch abhaken. Und dann den Rest machen wir in der Folge Nummer 2. Und der letzte Punkt sind nämlich Gebäude. Irgendwas, was man nicht pflanzen kann, was man aber trotzdem doch mehr vielleicht hat, als man denkt. Was waren denn Gebäude, die in deiner Permakulturplanung mit eingeflossen sind? Außer jetzt, das Haus lassen wir mal raus, in dem man wohnt.
Genau, das war ja ein Garten, der hinter dem Haus, hinter dem Hof, hinter dem Haus steht. Zum einen war schon dort ein Betonschuppen. Ich glaube, da war früher ein Öltank oder sowas drin.
Könnte auch ein Bunker sein, muss ich sagen.
Ja, sieht so aus, ne? Also ja, es war in der Bäckerei, die hatten einen Öltank im Garten. Es war halt so. Jedenfalls ist das jetzt genutzt als Schuppen, ne, wo der Rasenmäher und sowas reinkommt. Und den wegzumachen wäre auch schwer. Deswegen, ne, der bleibt auch, wird auch integriert. Dann, schon angesprochen, das Gewächshaus. Ne, das würde ich auf jeden Fall mit reinmachen. Und wenn man jetzt zu Gebäude oder zu Strukturen, die jetzt nicht zu Tieren oder Pflanzen zählt, würde ich noch sagen, ich wollte auf jeden Fall eine Fläche haben, wo ich mit Freunden sitzen kann, wo man grillen kann, wo man auch Pflanzenkohle herstellen kann. Braucht man ja auch ein bisschen Platz für. Ne, Pflanzenkohle, ganz tolles Thema. Und den Teich, ne, auch sowas. Ich meine, den Teich anzulegen ist auch schwierig. Ich habe mich diese Woche noch mal ein bisschen dazu eingelesen. Da gibt es auch ganz viele Dinge, die man beachten sollte. Kommen wir, glaube ich, in der zweiten Folge mal drauf. Genau. Das würde ich alles, oder sowas wie eine Kräuterspirale zum Beispiel. Ne? Das sind ja auch, da kann man dann Pflanzen reinpflanzen. Also eine Kräuterspirale ist so ein kringelförmig angeordnetes Konstrukt aus Steinen gebaut. Das geht dann wie so eine Wendeltreppe nach oben. Und dort kann man dann an den Seiten verschiedene Kräuter reinpflanzen. Und ganz oben ist es am trockensten, dann kann man dann Kräuter reinmachen, die wenig Wasser brauchen. Und ganz unten ist es am feuchtesten, dann macht man Kräuter rein, die mehr Wasser brauchen.
Ah, also richtig was dahinter. Nicht einfach nur, weil es schön aussieht, diese Spiralung, sondern auch.
Auch mit Schatten. Man hat ja eine Seite, die eher im Schatten liegt und sowas. Und ganz normalerweise ist eine Kräuterspirale, also so wie ich es kennengelernt hatte, hat man normalerweise unten noch einen kleinen Teich dran. Ist halt wirklich, wirklich nass ist.
Ich habe gesehen, in deiner Permakultur ist auch eine Kräuterspirale mit integriert. Ihr müsst euch unbedingt die Zeichnungen angucken, die der Nils da gemacht hat. Die sehen wirklich herzallerliebst aus. Also da hat er sich richtig Mühe gegeben. Ich habe noch ein paar andere Gebäude, auf die man vielleicht nicht so direkt kommt, aber die ich trotzdem spannend finde in dem Zusammenhang. Nämlich, fangen wir mal mit dem ersten an, und das ist die Stromversorgung. Denn bei einer Permakultur will man ja auch immer so ein bisschen autark leben. Deshalb habe ich ja auch den Wind angesprochen. Vielleicht sowas wie so ein Windrad oder Solaranlage ist natürlich jetzt was, wo wir nicht planen können, wie wir das bauen, aber das ist natürlich was, was man auch mit integrieren kann. Kann ich jetzt nicht viel zu sagen, muss ich sagen, habe ich mir jetzt hier nicht so mit auseinandergesetzt. Ich habe es nur mit reingenommen, weil ich das Thema spannend finde. Mhm. Wäre das was du auch mit reinnehmen willst, so ein Windrad oder eine Solaranlage, oder sagst du Kohle vor?
Nur wenn es Pflanzenkohle ist.
Oh, stark.
Nein, auf jeden Fall mit reinpacken. Ich hatte das jetzt in der Planung gar nicht mit erwähnt, weil es hat sich halt nicht angeboten, ne? Und es sollte halt vor allem Nahrungsmittel gehen. Aber auf jeden Fall, ne? Wenn man sich jetzt das System plant, ne? Genau, woher bekomme ich meine Energie? Ne? Auch zum Beispiel, wie heize ich mein Haus? Ne? Und da, also Permakultur wird oft oder wird manchmal als etwas wahrgenommen, was das machen doch die Hippies, ne, so back to the roots, ne, zurück alte Technologien. Man nutzt auch viele alte Technologien, man nutzt auch viele Zusammenhänge, die in der Natur vorkommen, aber man ist natürlich auch immer offen für Neues und offen für Innovation. Und deswegen, wenn eine neue Technik rauskommt, etwas Neues rauskommt, was einem das unabhängige Leben, ne, den Kreislauf noch weiter hilft, den Kreislauf noch weiter zu schließen, sollte man da auf jeden Fall drüber nachdenken.
Also der Internetanschluss bleibt trotzdem bestehen, trotz Permakultur.
Ja,
aber man muss also sagen, es gibt natürlich auch ein paar, wie immer bei einer gaußschen Normalverteilung, es gibt auch sehr extreme Beispiele, wo dann gar kein Strom mehr genutzt wird und komplett alles selber. Hat sicher alles eine Daseinsberechtigung, aber ich denke, das ist nicht das, was die Mehrheit betrifft und auch was wir jetzt nicht anstreben.
Es ist nichts, was man anstreben sollte. Es ist keine Bedingung. Ne? Kann man natürlich gerne machen.
Ja.
Ist wahrscheinlich dann auch nicht so schlecht für den Planeten, wenn man ohne Strom lebt.
Genau. Ich habe noch einen Punkt, den man unbedingt beachten muss. Den hast du auch in deiner Permakultur mit reingenommen, nämlich Wasserspeicher. Mhm. Gerade wenn man so eine Zisterne oder so integriert, ist das vielleicht was, wo man sich ganz am Anfang Gedanken drüber machen sollte. Wo soll die hin? Weil die kommt ja in den Boden meistens, wo dann sehr viel Wasser reingeht. Und da muss ich halt am Anfang schon irgendwie ein Loch für ausheben oder so. Bei dir ist es ja auch noch ein, da waren ja schon irgendwie 4.000, 5.000 Liter Speicher. Es war nicht genug, hat den Hals nicht vollgekriegt, kommt noch was mehr dazu, wird noch mehr Wasser gespeichert. Aber du hast auch gesagt, es hat nicht gereicht, ne?
Ja,
im Sommer wird's knapp.
Also da jetzt in dem Garten, wie er jetzt ist, da wächst halt schon sehr viel, ne? Und das im Sommer ist es dazu gekommen, dass wir keinen Wasser mehr in den Tanks hatten.
Ja.
Und deswegen auf jeden Fall ausreichend groß. Hier in Europa, weil der Platz ja sehr eng ist, packt man diese Zisternen dann oft unter die Erde. In Neuseeland und Australien hat man die einfach, dann große Tanks einfach irgendwo hingestellt. Ne? Wenn man jetzt so ein großes Dach hat, hat man daneben einfach einen großen Tank gemacht. Am besten noch, wenn dieser Tank irgendwo auf einem Hügel stand, dann hat man mit Gravity, mit Schwerkraft, Erdanziehung, konnte man dann das Wasser, ne, ohne Pumpe und sowas dann aus dem Hahn tropfen lassen. Sprudeln lassen.
In meiner Vorstellung sind Zisternen auch immer unter der Erde, weil ich kenne das hier auch gar nicht anders, wenn das so 20.000 Liter Dinger sind. Aber ja, kann natürlich durch den Platz kommen. Ne? In Australien ist das ja nochmal was anderes.
Unter der Erde hat man auch noch den Vorteil, dass man zum Beispiel nicht abhängig ist von Frost. Ne? Das hat man in Neuseeland, Australien ja weniger.
Genau, ist ja gar kein Thema wahrscheinlich.
Und hier ist das ein Thema. Jetzt im Winter müssen wir demnächst, ne, wenn es wieder kühler wird, werden wir die ganzen Tanks, die wir haben, auch leer laufen lassen, damit die nicht platzen, wenn die frieren.
Ja, das ist ein guter Punkt. Da hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, was ich dann noch mit reingenommen habe, ist sowas wie ein Backofen zum Beispiel. Oder wie du hast ja das mit der Pflanzenkohle schon angesprochen, ein Backofen. Kann man sich ja auch gut draußen hinstellen. Wenn man irgendwie mit Holz heizt, kann man da super backen. Ich weiß, dass wir hier das auch mal gemacht haben, so Flammkuchen und so aus dem eigenen Backofen. Das schmeckt.
Ihr habt doch einen
so, dabei. Schmeckt
euch,
so gut. Genau, das schmeckt richtig gut. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Und mein letzter Punkt ist, wenn man eine Permakultur, das ist jetzt vielleicht für die etwas größeren Permakulturen, aber vielleicht auch für die kleineren, nämlich irgendwas, wo du hast ja oft von manchen Sachen viel zu viel und von anderen zu wenig, dass du irgendwas hast, wo du die verkaufen kannst, die über sind. Mhm. So einen kleinen Verkaufsstand oder sowas. Es gibt ja immer wird ja immer mehr, so kleine Hütten, wo du dann auf Vertrauensbasis Geld abgibst und dir dann was nimmst, was übrig, also von den Sachen, die ich verkaufe. Und klar gibt es auch die Extrembeispiele von Permakulturen, die dann auch auf Geld verzichten und ihre eigene Kommune mit eigener Währung oder so haben. Aber allgemein ist es ja doch schon so, dass ich dass die Sachen, die ich zu wenig habe, kaufe ich dann ein mit Geld. Und dass ich, wenn ich sehr viele Karotten habe, kann ich die da verkaufen. Wenn ich Bienen und sehr viel Honig habe, kann ich den da verkaufen, sowas.
Genau.
Wäre noch mein letzter Punkt an Gebäude.
Ja, ne, kann man natürlich auch gucken, ne, wie kann ich Sachen haltbar machen, ist auch noch, ne, wenn ich jetzt ganz viele Birnen habe, wie kann ich die einkochen? Aber ja, auf jeden Fall.
So ein Erdkeller draußen, das ist ja, oh ja, in Skandinavien sieht man das oft, dass sie den Keller nicht übers Haus, sondern dass du dann draußen nochmal so einen Keller hast, wo du reingehen kannst, wo dann irgendwie für den Winter alles gelagert wird oder so.
Die sollen richtig gut sein, habe ich gehört.
Ja, finde ich, also denke ich mir auch. Gut, hier ist, weiß ich nicht, du musst halt einmal sehr viel buddeln draußen, ne? Also das, man sieht schon, wenn man eine Permakultur anlegt, vielleicht lohnt es sich mal so einen Bagger zu leihen und den Teich, die Zisterne und den Keller auszuheben. Ja. Aber dann kann man, also man kann ja auch so ein Stück dann aufschütten. Würde ich, glaube ich, auch was ich zumindest mal mich näher erkundigen würde.
Also das ist auch was du gerade gesagt hast, ne? Also man soll sich auch nicht davor scheuen, auch großes Gerät dafür zu nutzen. Wenn man sich jetzt eine Permakultur plant, ne, wenn man jetzt, wir haben jetzt, was wir noch gar nicht angesprochen haben, weil es auch in unserem Beispiel nicht vorkam, wenn man zum Beispiel Steigung hat auf dem Land, da kann man ganz viel mitmachen, ne? Vor allem Wasser. Also in dem Buch hat er sehr schön beschrieben, im Grunde versucht alles in der Welt eine Eutrophie zu erreichen, also einen Zustand der Ausgeglichenheit. Ne? Wenn man jetzt Wasser auf dem Berg hat, das versucht immer runterzukommen, dass es halt in einem eutropischen Zustand ist. Und wir versuchen im Grunde so viele Dinge wie möglich dazwischen zu packen.
Ne? Indem wir jetzt sicher, dass du Eutroph und nicht Entropie meinst?
Entropie. Ja, wahrscheinlich meine ich Entropie. Entropy im Englischen.
Das ist bei mir ist oft das Problem, dass da nur die englischen Wörter.
Ja, verdammt.
Aber ja.
Okay, ich hoffe, Eutroph ist nichts Verkehrtes. Sagen, okay.
Eutroph ist was anderes.
Okay, ja. Entropy. Das meine ich auf jeden Fall.
Entropie, ja.
Ja. Ah ja. Gut, dass es erwähnt hast. Genau. Und dann versuchen wir so viele Dinge wie möglich dazwischen zu packen, die es dann durchlaufen muss. Ne? Und da kann es halt auch hilfreich sein, wenn man sich jetzt Teiche da reinpackt oder hier diese Schwellen, wo dann das Wasser sich anstaut, Dämme. Da muss man, also das ist sehr hilfreich, wenn man ein schweres Gerät hat. Mhm. Ne? Wenn man einen Bagger hat, der einem das da planiert. Und der auch den Damm, wenn man sich jetzt einen Damm anlegen will, der muss ja dann auch, der muss ausgegraben werden und dann komprimiert werden. Die Erde ist auch gar nicht so ein einfacher Prozess. Ja, und das darauf sollte man auf jeden Fall zurückgreifen, wenn sich das, wenn das zu viel Arbeit ist, als dass man es händisch machen kann.
Genau. Es ist ja auch so, vielleicht auch was viele falsch im Kopf haben, Permakultur ist nicht immer, dass man auf sowas verzichtet, ne, auf irgendwelche Geräte, dass man alles mit der Hand macht oder so, sondern manchmal geht's halt nicht anders.
Kann man natürlich, also, ne, das hat doch der,
ja, klar,
der Holzer, der Holzer hat das doch, glaube ich, gemacht, der hat doch so eine, Sepp Holzer aus Österreich, der hat doch eine, sein Land oder sein Hof ist irgendwo in den Bergen, relativ weit oben, er hat immer gesagt, im österreichischen Sibirien. Und er hat Schweine genutzt, um sich unter anderem Terrassen daraus zu planieren. Also er hat, glaube ich, auch Bagger gehabt, die ihm das gemacht haben. Aber er meinte auch, dass er Schweine mit Futter gelenkt hat, die dann das komplette Gebiet umgewühlt haben. Und dann konnte er daraus gut Terrassen formen.
Schlau muss man sein.
Ja, so ein bisschen. Deswegen, Kreativität, ganz wichtig.
Kreativität lassen wir ja vielleicht auch in der zweiten Folge unseres Podcasts wie plane ich eine Permakultur anklingen, denn da gehen wir ein bisschen mehr ins Praktische über und überlegen, wie können wir jetzt die ganzen Sachen, die wir uns jetzt überlegt haben, wie können wir die praktisch umsetzen, an Nils Beispiel, aber auch allgemein und was kostet sowas, wo fange ich an, wie mache ich das, all sowas. Wenn ihr euch den anhören wollt und den nicht verpassen wollt, würde ich euch ganz dringend raten, diesen Podcast zu abonnieren, das kann man auch bei Spotify, habe ich gesehen, so ein kleines Glöckchen oben anklicken und dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn eine neue Folge rauskommt. Ansonsten würde ich mich erstmal verabschieden. Die zweite Folge kommt natürlich schon am Dienstag und nicht erst am Freitag, damit ihr da nicht so lange warten müsst. Würde ich sagen, sehen wir uns in einer halben Woche wieder. Und wir nehmen jetzt mal den zweiten Teil auf, damit ihr auch genug Futter bekommt. Wie sieht's aus, Nils? Hast du noch Luft für den zweiten Teil?
Versuchen wir es mal. Ja, ich bin ganz froh, dass wir es doch in zwei Teile geteilt haben. Am Anfang haben wir darüber geredet, hey, sollen wir es nicht in eine Folge packen? Sollen wir es nicht wirklich zusammen machen? Das ist doch. Und jetzt haben wir hier über eine Stunde geredet schon. Wir sind knapp bei der Hälfte.
Ja, guck. Und ich habe das Gefühl, wir haben zu jedem Punkt viel zu wenig gesagt.
Habe ich auch das Gefühl.
Das ist, glaube ich, immer so. Okay, damit es nicht zu lange wird, würde ich sagen, wir machen hier einen Cut. Ich wünsche euch eine schöne halbe Woche. Wir sehen uns am Dienstag wieder und dann könnt ihr euch den zweiten Teil anhören, wo es dann um die praktischen Dinge geht. Also, bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao.
Bis Dienstag. Tschüss.